Das Bauhaus. So viel wurde schon erzählt über die berühmte Schule der Moderne. Und dennoch umgibt sie noch immer diese rätselhafte Aura. In der dritten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, folgen wir den roten Fäden in der Bauhausgeschichte und suchen nach dem Wesen der berühmten Schule. Mit einigen unerwarteten Wendungen.
Herzlich willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Technik ist unser Thema. Ein Wort, das einem schnell in den Sinn kommt, wenn man ans Bauhaus denkt. 1923 proklamierte Walter Gropius das Bauhausmotto, das bis zum Ende Bestand haben sollte. Kunst und Technik, eine neue Einheit. Technik umfasste dabei vor allem die industrielle Serienproduktion. Aber auch Fotografie und Film waren in diesem Sinne neue Technologien. Wie auch Autos, Flugzeuge, Telefone, Radio, Kühlschränke, Waschmaschinen. In dieser Zeit gab es fast täglich neue technische Innovationen, die den Alltag veränderten. Und das war für viele Bauhäusler und Bauhäuslerinnen eine endlose Quelle der künstlerischen Inspiration. Heutzutage beschäftigt uns vor allem eine technische Neuerung ganz besonders. Die künstliche Intelligenz, die KI. Oder auf Englisch AI, Artificial Intelligence. Wie sieht es heute aus mit KI und Kunst, eine neue Einheit? Und gibt es noch Parallelen zum Bauhaus damals? Mein Gast heute ist der Maler Roman Lipski, der mir bei diesen Fragen weiterhelfen kann. Er kam Ende der 1980er von Polen nach Berlin, um Maler zu werden, als Autodidakt, was ihm auch gelang. Bis er als Maler in eine Krise geriet. Und in dieser Krise wendete er sich an die KI. Du hättest leben können von deiner Kunst, eigentlich war alles gut, aber du hattest das Gefühl, es ist langweilig.
Genau, das ist ein sehr guter Stichpunkt. Ich konnte leben von meiner Kunst und tatsächlich das war der Grund. Also ich konnte sehr gut von meiner Kunst leben und ich konnte auch das Leben weiter genießen. Der Punkt ist aber, dass ich tatsächlich, ich habe immer den Wunsch, einen Schritt weiter zu gehen oder mich neu zu definieren, neue Felder zu erforschen, weil es mir Spaß macht, oder? Also das ist die Motivation. Und auch dadurch habe ich das Gefühl, dass ich besser bin als Künstler. Und somit bin ich gefangen gewesen. Das war der Preis für gutes Leben war, mich selbst zu kopieren. Weil irgendwie, ich sag's mal salopp, ich will nicht ins Detail gehen, weil der Kunstmarkt, also die Sammler, wollten das ja auch so. Oder beziehungsweise die sahen da eine Qualität in diesen Bildern. Und das ist okay, weil die waren gar nicht so schlecht, diese Bilder. Ich habe die selbst gemalt. aber ich wollte was anderes, was Frisches für mir.
Was
und
Neues,
für mich,
ja.
Genau, was Neues. Und da kam so eine Mauer und wirklich keine Akzeptanz. Und ich habe dann in dem Moment, wo ich realisiert habe, dann, ja, da war ich unzufrieden. Und ich, also ganz objektiv, ich musste nicht unglaublich kritisch zu mir selbst sein. Ich habe es einfach gesehen. Da ist keine Qualität mehr in den Bildern. Und der Wunsch, abstrakt zu werden, weil das war der Wunsch. Ich habe meinen eigenen Stil gehabt und ich war monochromatisch, also sehr in der Farbigkeit sehr beschränkt, sehr grafisch, also zwischen dunklen und hellen Tönen, also meistens schwarz, nicht schwarz-weiß, aber schwarz-hell. Das ist die Farbpalette bei mir gewesen. Und die Geschichten natürlich ja auch immer. Vielleicht nicht Menschen drauf, Menschenfiguren, sondern Architektur, Häuser, Landschaften. Und das war nicht wirklich, was ich wollte. Ja, was ich wollte Farben benutzen. Aber Farben erzählen ja auch eine Geschichte. Und ich wollte auch die Form auflösen. Ich wollte ja auch nicht mehr ausgedachte Geschichten zu illustrieren, sondern ich wollte, dass das Malen, das Prozess, mir hilft, etwas zu gestalten. Und das Bild wird eine Manifestation, eine Emotion. So, in diese Richtung wollte ich hin. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es versucht und jedes Versuch quasi, das war entweder kitschig oder ich konnte mich damit nicht abfinden. Also ich stand nicht zu diesen Experimenten, die ich da geführt habe.
Und jahrelang hast du experimentiert?
Ja. Mhm. Ja, ja, das war nicht wirklich irgendwie ein Wunsch von einem Tag auf den anderen, sondern das war eine sehr lang dauernde, ein Ringen mit mir selbst. Ja. Und ich habe es wirklich als Mensch, als Künstler, als Person, bin ich gescheitert. Mhm. Bis auf einen Moment, wo ich dann, also ich habe trotzdem meinem Wunsch nicht nachgegeben, also mich zu verändern. Und dann gab eine Einladung von der UdK, da als Dozent eine neu eröffnete Klasse für Flüchtlinge da zu unterrichten. Und ich habe mich gefreut, auch eine neue Aufgabe zu bekommen und habe zugesagt. Eine Weile unterrichtete ich da zusammen mit einem Data Scientist, Florian Dommann. Und der war total, also schon 2015 oder schon sogar früher, also er wusste sehr viel Bescheid über AI, über künstliche Intelligenz. Ich nur aus den Nachrichten über Experimente von Google-Ingenieur, die haben da zum ersten Mal den Style-Transfer benutzt und eben so abstrakte AI-Bilder präsentiert, die ich allerdings nicht mochte zu der Zeit. Die waren ziemlich hässlich. Also wenn du dich daran erinnern kannst, dass man meistens ehrlich Tieren, Hunde oder Katzen oder Eichhörnchen mit permanenten Interaktionen im Bild, also die hatten dann meistens 100 Augen oder 20 Beine, whatever, sowas. Und die Farbigkeit war, also da war, da passierte sowas wie bei den Pointillisten. Da sind so viele Farben drauf gewesen auf diesen Bildern, dass die einfach grau waren, grau geworden sind. Und die hatten auch das Problem mit der Farbigkeit. Die hatten kein Schwarz und keine weiße Farbe benutzt, dafür nur Farben, nur ganze farbige Spektrum auf den Bildern und am Ende aus einer gewissen Entfernung sind die alle grau gewesen, weil die Farben sich gemischt, im Auge vermischt haben. Genau, und dann Florian erzählte mir sehr leidenschaftlich über AI. Ich war offen, ich steckte tief in eine Krise und das ist eben, das ist, also wirklich, man sollte keine Angst haben vor Krisen, ehrlich gesagt, ja, weil da eröffnen sich neue Möglichkeiten. Also zumindest mental ist man aufnahmebereit für etwas Neues.
Ja, ja, das habe ich irgendwo auch mal gelesen. Erst in der Krise erfolgt die Ablösung des bisherigen.
Das war
und
wirklich.
Und das ist so, erst wenn man irgendwie durch die Krise muss oder man glaubt, man muss, dann.
Ja.
Hat man die Kraft. Und du dachtest dir dann, hey, doesn't sound so bad. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
So gut klang das für mich. Oder die AI hat mich erlöst. Also natürlich ein bisschen später, nicht sofort. Aber erstmal die Idee. Ich habe das irgendwie ganz falsch, dieses Konzept der künstlichen Intelligenz, ich habe es am Anfang ganz falsch verstanden. Ich dachte, okay, AI, das ist tatsächlich ein so zweites Gehirn an meinem Arm. Ich habe mir seinen zweiten Kopf vorgestellt an meinen, irgendwie, nee, meinen Originalkopf.
Oh Gott, vielleicht kommt es noch.
Ob der mit mir denkt und somit schaffen wir ziemlich schnell das beste Bild von mir. Das wäre ja sehr tragisch und fatal, wenn ich irgendwie damals 2016 mein bestes Bild gemalt hätte, musste ich mir komplett was Neues überlegen. Also irgendwie wirklich wieder zurück Tischler werden oder sowas, ja. Aber das funktioniert ganz anders, zum Glück. Und das haben wir auch ziemlich schnell verstanden mit Florian. Wir haben sehr schnell uns verstanden und sind dicke Kumpels geworden. Und ja, auch Florian, ein toller Mensch, sehr kreativ und auch eigentlich ein Künstler. Und deswegen haben wir uns wirklich sofort dazu, wir haben beschlossen, ein Experiment zu wagen. Also die AI, die genau frisch publizierte Style Transfer, also AI von Wissenschaftlern von Tübingen, seine AI zur Erkennung von Formen und Farben dafür zu nutzen, um dann mit meinen Bildern zu spielen. Und das war der Experiment. Einfach mit einem offenen Ende, aber mit einer gestellten Frage, was passiert, wenn eine künstliche Intelligenz bestimmte Aspekte meiner Bilder übernimmt? Was haben wir dann am Ende?
Also das heißt, ihr habt die AI gefüttert mit deinen Arbeiten?
Zum Teil ja, weil die Programme schon vortrainiert sind. Da gab es schon eine Sammlung an Wissen. Wie viele Bilder? Viele, aber auf jeden Fall vielleicht nie so viele wie die heutigen Systeme, aber die AI war schon vortrainiert. Aber mit einem kleinen Hack waren wir in der Lage, auch meine Bilder da zu implementieren und das irgendwie auch zu mischen. Genau, das war natürlich die zweite Idee. Am Anfang war das einfach nur, oh, lass uns mal alle deine Bilder, die du digitalisiert hast, aus deinem Archiv, alle diese Fotos in das Programm, der Algorithmus damit zu trainieren. Und die Ergebnisse waren auch schlecht. Also die waren auch langweilig, ich war sehr enttäuscht. Dann trotzdem, das Potenzial habe ich weiter gespürt. Also die AI ist schon was Tolles und eben kann wirklich, wenn wir vielleicht mit anderen Trainingsmaterial, die wenn wir anderes Material benutzen, also vielleicht etwas Spezielles. Und dann kam ich auf die Idee, eine Reihe an Bildern zu malen. Zu gleichen Themen habe ich mir ein Thema ausgesucht, so eine Landschaft mit Aspekten, die für mich relevant waren zu dieser Zeit. Also es war eben ein bisschen Architektur dabei, ein bisschen Landschaft, Licht und Schatten. Und Diesen Motiv habe ich 9 Mal weitergemalt und alle die Stufen, die dazwischen waren, analog, das Bild wirklich mit Pinsel und Farbe gemalt, all das habe ich immer wieder abfotografiert und so eine Sammlung an Dateien, also 70 Bilder, 80 Bilder insgesamt. Das war schon...
Immer mit dem gleichen Motiv.
Immer mit einem Motiv.
Aber unterschiedlichen Farben.
So gut, wie ich es konnte. Mhm. Und das war wirklich ziemlich beschränkt, die Palette. Also die waren wirklich, also die Palette war minimal, haben sich die Bilder unterschieden, auch stilistisch. Mhm. Und das war schon eben, das war mein Drama. Ich konnte nicht da raus aus der Fall. Wir haben tatsächlich die Bilder dann irgendwie reingeschmuggelt in das System, also die AI trainiert. Das hat alles Florian gemacht. Er war der Techniker, ich war der Maler in unserem Team. Und dann nach 2 Wochen bekamen wir die ersten Ergebnisse. Und da bekam ich eine riesen Palette an Möglichkeiten. Also so zahlreiche Variationen von diesen meinen Bildern in verschiedenen malerischen Stilen, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Das ist so gigantisch, so fantastisch. Das war eine der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Wow. Ja, also eben AI hat mir den Zugang zu neuen Aspekten meiner Malerei ermöglicht und die Krise war dann weg auf einmal und ich habe viele Bilder auf dem Monitor sehen können, die ich mir eventuell ausdenken konnte, wenn ich dann, keine Ahnung, vielleicht in dieser Zeit 2 Lebenszeiten mehr hätte.
Mhm. Ah, das ist ja verrückt. Also stelle ich es mir richtig vor, du siehst dann diese Bilder, die die KI gemacht hat und es ist ja irgendwie wie aus deinem Kopf, aber dann auch wieder nicht, oder?
Genau.
So wie wenn du einen Doppelgänger hättest oder in einem Paralleluniversum oder hat sich so angefühlt oder weil es war ja deins, was du gesehen
absolut,
hast.
Absolut, die digitalen Bilder waren kohärent mit meinen eigenen Werken, denn ich habe, und das ist der Punkt, was heute sehr wichtig auch zu erwähnen ist, wie wichtig ist es, die Algorithmen mit gut vorbereiteten Dateien zu trainieren.
Das Material. Ich muss sofort ans Bauhaus denken, vor allem an den Vorkurs. Am Bauhaus war man davon überzeugt, dass es für jegliche künstlerische Gestaltung wichtig ist, die Qualitäten des Materials, mit dem gearbeitet wird, kennenzulernen, sich mit dem Material vertraut zu machen. Bei der KI ist es wohl nicht anders. Man muss sie mit dem richtigen Material füttern, sozusagen. Und dann, wie ist dann das Verhältnis zwischen Künstler und KI? Du wolltest ja nicht, dass die KI dir einen neuen Stil diktiert oder sich irgendwie komplett Neues was. Genau, du schüttelst den Kopf. Du wolltest ja, dass es deins ist.
Ja, das war der Punkt, wieso ich so begeistert bin für die Technologie, für die AI. Weil erstmal, das ist möglich, tatsächlich so mit AI zu arbeiten, dass die AI deine Aufgabe nicht übernimmt, sondern dich nur unterstützt. In schwachen Momenten diesen Push gibt oder eine Weiterlösung anbietet.
Oh, das hast du schön gesagt, in den schwachen Momenten. Und wie oft haben das Künstler und Künstlerinnen in Wahrheit oft genug?
Jeder, der kreativ ist, hat, weiß, wie es sich anfühlt, ein Problem zu lösen zu müssen, aber doch keine richtigen Ideen oder Gedanken dafür zu haben. Ja? Oder so in dem Sinne. Ich wollte ja auch von Anfang an, also ich wollte nie wirklich Malerdasein aufgeben, ich wollte nicht Digitalkünstler werden, sondern ich wollte nur, dass die AI, dass die Technologie meine analoge Malerei unterstützt. Und so automatisch oder sehr natürlich oder auf sehr intuitive Art und Weise haben wir mit Florian so ein Konzept entwickelt, was heute wieder angesagt ist, eines Co-Piloten oder eines Botten, der ein sehr... Wir haben ein kleines Kreis gebildet, also eine sehr enge kleine Zelle zwischen einem kreativen Menschen, einem Maler und einer AI, wo der Austausch sehr beschränkt mit kleinen Dateimengen stattfindet, aber dafür auf einer Basis, ich wusste ganz genau, was ich will, oder beziehungsweise ich habe es geahnt, dieses Serendipity-Element. Also ich hab's, ich war offen für etwas. Und deswegen habe ich es zufällig gefunden bei der AI. Und ich bin jetzt gerade werde ich euphorisch und nicht um nicht den Faden zu verlieren. Wichtig, also so vielleicht die Stichpunkte dann dazu. Was wir geschafft haben, ist eine, wir haben es genannt, eine inspirative AI. Inspirative? Ja, genau. Wir haben deswegen, das haben wir, eine AI, die einen inspiriert und unterstützt in einem kreativen Prozess. Wir haben es genannt die AI-Muse. Die künstlich intelligente Muse, die erste Muse in der Welt des Kunstes. So ein bisschen Selbstbewerbung. Aber wir waren so begeistert und ich vor allem. Und ich wollte auch Maler nicht aufgeben. Mhm. Deswegen so ein hybriden System. Mhm. AI plus der Mensch. Wo der Mensch auf keinen Fall ersetzt worden wird.
War. Ja, das ist ja der große Punkt. Wenn die Maschine kommt, wird dann der Mensch ersetzt. Das beschäftigt uns jetzt mit der KI. Aber das war ja damals in der Industrialisierung schon genauso. Wenn dann plötzlich die Fließbandmaschinen aufkommen und alle haben Angst um ihre Jobs. Aber auch die Kreativen hatten Angst um ihre Jobs, dass es eben reicht, dass einer ein Design macht und es wird dann 1000-mal reproduziert. Was ich mich jetzt frage...
Du sagtest, wenn die Maschine kommt, ich habe sein Bild jetzt gerade in den Augen, wenn die Maschine kommt, aber bereit ist, da zu sprechen, dann sollten wir auch keine Angst haben. Also die AI soll die objektivste Informationsquelle ever sein, jetzt gerade.
Mhm. Also, ja, sie soll... Aber ich meine, war deine KI-Muse, war die wirklich objektiv? Eigentlich nicht, weil sie war ja aus deinem subjektiven Formenschatz gefüttert.
Ich sage, dass man darf keine typisch menschliche Prädikate den Maschinen zuzuschreiben. Das ist nur Mathematik. Das ist, Maschinen sind weder kreativ, also AI ist weder kreativ, heute noch, da ist kein Geist in der Maschine. Mhm. Und deswegen, ich neigte dazu, also zumindest am Anfang, weil diese Bilder, die haben mich so begeistert, die digitale Variation von meinen Arbeiten, die waren so nah an mich, an meine eigene Arbeit, dass ich wirklich dachte, kurz, wow, das ist einfach, die sind zu gut. Da muss irgendwie ein Quantum Geist drin stecken. Zumindest, also das ist keine Maschine, das ist fast ein Mensch, würde ich sagen. Zum Glück war eben Teamwork. Da sind auch andere Leute mit mir, die mich da technisch unterstützt haben und die klug genug und weise genug zu sagen, sehr klar, Junge, langsam, das ist nur Mathematik, da ist kein Mensch, da ist keine metaphysische Power drin oder sowas.
Es ist ja eine Projektion, wir sehen uns irgendwie selbst in dem. Genau. Und das ist ja das, was alle jetzt gerade so beschäftigt, indem wir so eine Art Spiegel sehen, so ein Abbild des Menschlichen, wirkt es halt so menschlich. Und es soll es ja auch dann teilweise.
Es wird also immer komplizierter, weil die Large Language Models, die werden immer besser, die sind trainiert. Die haben ein Gedächtnis, lange Gedächtnis, kurze Gedächtnis, die verstehen Kontexte und die haben viel mehr Wissen heutzutage, sind viel schneller. Ja. Auf jeden Fall, die künstlich intelligente Muse hat mir gute Dienste geliefert, denn hat mich nicht davon abgebracht, aufzuhören, Maler zu werden. Und ich konnte die auch weiter als Unterstützung brauchen. Und tatsächlich weiter blieb ich noch im Dialog mit der Muse ein paar Jahre.
Oh, das klingt so poetisch, wie du das sagst. Ich blieb in Dialog mit der Muse ein paar Jahre, aber nicht für immer.
Nein, so viel Küsse, so oft von deiner Muse geküsst zu werden, ist nicht auszuhalten.
Ist das so? Das kannst nur du sagen.
Das kann ich nur bestätigen. Also tatsächlich, weil ab einem gewissen Moment, und du hast ja auch gesehen, was jetzt gerade bei mir im Studio passiert, die Kreativität ist da, also ich habe jetzt keine Krisen mehr. Mhm. Auch vielleicht dadurch, dass ich weiß, ich habe so ein Werkzeug bei mir, ich habe so eine künstliche Intelligenz, die ich dann benutzen kann, punktuell, wenn ich es brauche, aber nicht permanent, sondern nur dann, wenn es tatsächlich wieder so einen kleinen Push genötigt wird. Ja.
Du hast es jetzt gerade selbst gesagt, worauf ich noch hinaus wollte, Werkzeug. Du hast gesagt, die KI-Muse war dein Werkzeug. Trifft das? Ist es ein Werkzeug? Ist es mehr als ein Werkzeug? Wird es was anderes, wenn das Werkzeug plötzlich so reagieren kann oder bleibt es ein Werkzeug?
Doch, das bleibt ein Werkzeug. Das ist nur ein Werkzeug, ja. Allerdings ein Werkzeug, was das menschliche Benehmen, die menschliche kognitive Fähigkeiten besser nachbildet als eine Kreissäge.
Ja, ja, das kann man sagen, weil es eben so viel komplexer ist. Ich meine, die arbeiten ja auch literally jetzt dran, das menschliche Gehirn nachzubauen und zu versuchen, also das ist mein Eindruck, auf einer Forschungsebene, auf einer Wissenschaftsebene geht es ja auch darum zu verstehen, was macht uns als Menschen eigentlich aus, was ist der Kern von dem allen, wie funktioniert unser Gehirn, was wir ja trotz allem immer noch nicht genau wissen, Gehirn funktioniert. Du weißt es?
Ja.
Wie funktioniert es?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, was uns menschlich macht. Warum sind wir Menschen Menschen und nicht die Maschinen? Also wir machen Fehler. Mhm. Wir sind emotionell. Also wenn eine AI kann zum Beispiel dir ein Nummer 13 vorschlagen als Lösung, aber 13 hat keine Bedeutung für die Maschine. Die weiß nicht, dass 13 Pech bringt oder solche Sachen, ja? Oder dass es schwarze Karte auch Pech bringen können, eventuell. Und so weiter und so fort. Also das ist typisch menschliches Wissen, basiert auf unsere Erfahrungen und Erfahrungen unserer Vorahnen und so weiter und so fort. Aber die Essenz, oder zumindest das ist meine sehr subjektive persönliche Erfahrung, was uns zu Menschen macht und jetzt in der Zeit der AI wirklich von großer Bedeutung ist, das sind Fehler, die wir machen, das sind die Unzulänglichkeiten und das sind unsere Zweifel und das ist eigentlich ein großes Kapital.
Mhm. Ja, ich werde ganz, wie soll ich sagen, philosophisch, weil ich muss dran denken an Theodor Fischer, ein Architekt vor dem Ersten Weltkrieg vom Deutschen Werkbund. Das war so eine Art Inspirationsquelle für das Bauhaus. Aber es führt jetzt zu weit. Ein kluger Mann, ein Architekt, eigentlich eher ein bisschen konservativ. Keiner von den ganz Progressiven. Aber er hat eine ganz tolle Rede gehalten über die Maschine und dass die Maschine eben auch nur ein Werkzeug ist, weil damals gab es ja auch die Angst. Die Maschine kann plötzlich Dinge, die der Mensch nicht kann. Eine Maschine kann plötzlich riesige Turbinen heben, wofür du sonst, was weiß ich, hunderte Leute brauchst. Ist die Maschine, wenn sie stärker und größer ist und völlig mühelos das alles macht, deine KI-Muse, die braucht keinen Schlaf, sie braucht kein Essen, die braucht gar nichts, sie ist einfach nur da. Und ich habe den Eindruck, dass das damals in der Industrialisierung die Menschen... Also es hat zwei Dinge gemacht. Einerseits eine Art Größenwahn. Wir haben das entwickelt, wir können solche Menschen entwickeln, dann können wir alles. Dann können wir auch zum Mond fliegen, was ja dann auch passiert ist. Und andererseits aber auch so eine Art Komplex. In Anbetracht dieser übermächtigen Maschine hat sich der Mensch plötzlich klein gefühlt. Und irgendwo in diesem Wechselspiel passieren dann diese verrückten Dinge, der Erste Weltkrieg und alle diese Sachen, weil das einfach für die Menschen zu viel war, dass es das plötzlich gibt. Jedenfalls, dieser Theodor Fischer sagt dann, im Endeffekt das Gleiche wie du, dass Perfektion eigentlich langweilig ist, weil die kleinen Fehler, die uns menschlich machen, also diese kleinen Fehler machen es auch für den Menschen interessanter, das anzuschauen, das Kunstwerk, weil wir uns wiederentdecken in dem. Er hat damals, also dieser Theodor Fischer, als Beispiel genommen, einen Tisch, der irgendwie mit komplizierten Mustern geschmückt ist. Und der Tisch wird nie perfekt symmetrisch sein. An der einen Seite sieht es ein bisschen anders aus, weil der Handwerker hatte keinen so guten Tag oder was weiß ich, er war müde. Es sieht nicht so perfekt aus wie auf der anderen Seite. Und wenn wir das angucken, wissen wir ja aber, welche Perfektion er meint. Aber wir sehen eben genau, was du sagst, dieses Urmenschliche, dass es das eben nicht gibt. Theodor Fischer meinte, es geht immer um die Annäherung an Perfektion, nicht um die eigentliche Perfektion. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil es ja jetzt immer noch so ist. Und jetzt sagst du mir genau das, auch über die KI-Muse.
Der Theodor Fischer hat eben gemeint, und ich bin auch der Meinung, dass Fehler sexy sind.
Ja, Fehler sind sexy. Und halt menschlich, aber ist das nicht witzig? Da machen wir uns immer so viele Sorgen um die Fehler, die wir machen. Und am Ende, wenn die KI dies und das und jenes übernommen hat, dann bleiben die menschlichen Fehler, ist der eigentliche Wert.
Das war auch der Umgang am Bauhaus mit der Thematik. Die Maschine sollte ein Werkzeug sein, wie jedes andere. Und um Werkzeuge zu beherrschen, so die Idee, stand am Anfang die handwerkliche Ausbildung. Roman hat mich inspiriert und ich will das Werkzeug KI auch ausprobieren. Also habe ich ChatGPT gefragt, was es über Bauhaus und Technik denkt.
Ich finde spannend, wie das Bauhaus Technik nicht als Feind der Kreativität gesehen hat, sondern als ihr Werkzeug. Maschinen, Massenproduktion, das war kein Rückschritt, sondern eine Möglichkeit, Gestaltung in den Alltag zu bringen. Schön sollte nicht nur das Einzelstück sein, sondern das seriell Hergestellte. Das ist radikal modern, eigentlich bis heute.
Sieh an! Auch die KI findet den Werkzeugcharakter der Maschine spannend. Keine schlechte Antwort. Roman hat mit seiner KI-Muse aber noch etwas ganz anderes gelernt, das mit Technik oder Produktion gar nichts zu tun hat. Etwas unerwartet Menschliches.
Die AI hat mir auch etwas beigebracht oder hat mir geholfen, mich als Mensch zu verändern. Mhm. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, auf die ich gar nicht, in diese Richtung habe ich nicht geschaut. Dadurch, dass ich immer noch nicht coden kann oder keine Programme schreiben oder ich bin technisch weiter auf dem Level, auf dem ich damals war. Also ich bin ein Maler und das wollte ich. Und ich bin stolz drauf. Nein, aber und ich wollte das nie aufgeben. Deswegen musste ich, war ich gezwungen, mit Florian zu arbeiten. Mhm. Das habe ich dann später wirklich als das größte Gewinn aus dieser ganzen Affäre verstanden, dass der Ansatz der Technologie hat mich dann eben sehr menschlich gemacht. Also AI hat mich sozialer gemacht, denn ich lernte, ich habe mein Ego immens abbauen müssen, um in der Gruppe zu arbeiten, auch in der Disziplinär mit Leuten aus anderen Disziplinen, aus anderen Feldern, mit ganz anderer Erfahrung und Arbeitsmethoden. Und das war das Schöne dabei. Also dieses Projekt, die AI-Muse, hat mich wirklich so verändert, dass ich jedem empfehlen kann, in einer Gruppe zu arbeiten oder kooperativ zu sein. Da geht man also wirklich, man kommt am Ziel viel schneller dadurch.
Ja, ich denke, das macht Sinn. So kompliziert, wie unsere Welt ist, wie soll man das da alleine überblicken? Es ist ja irgendwie ein Wahnsinn.
Es ist zu kompliziert, zu komplex. Also werde ich irgendwie darauf bestehen, ein guter Data Scientist zu werden oder selbst zu coden, werde ich wahrscheinlich irgendwie in einem Bereich der Malerei nachgeben müssen, weil ich nicht die Zeit hätte, irgendwie mich dann...
Ja, das kommt noch dazu. Selbst wenn man alles könnte, bleibt ja nicht so viel Zeit. Und auch da denke ich natürlich sofort wieder ans Bauhaus, weil diese Idee der Gemeinschaft oder der Kooperation, der Zusammenarbeit ja wahnsinnig präsent war. Auch wenn ich glaube, dass die längste Zeit am Bauhaus man sich vorgestellt hat, dass wieder alles in eine Person fließt. Also so eine Personalunion. Man hat alles gelernt, man ist Künstler, man ist Handwerker, dies, das und so. Und das hatten sie vielleicht angestrebt, aber was stattdessen passiert ist, ist ja auch auf eine Art, dass es mehr so zerfällt in Einzelbereiche und man dann eben zusammenarbeitet. Dann arbeitet eben die eine Werkstatt mit der anderen zusammen, weil nicht einer alles machen kann. Ich denke, das ist schon auch eine Erfahrung unserer komplexen Welt, dass wir alleine noch mehr verloren sind als früher wahrscheinlich.
Ja, oder dass wir uns irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Also ich will hier nicht verallgemeinern, das wäre falsch an der Seite. Ich bin kein Experte dafür, aber die Erfahrung, die ich dann gesammelt habe, die war, das hat mich wirklich mehr in Richtung Menschen bewegt. Ich war vorher ein Eremit und arbeitete, ohne die künstliche Intelligenz, arbeitete ich wirklich hinter verschlossenen Türen und war nicht wirklich irgendwie der Mensch, der mit anderen gerne kooperiert hätte. Und danach bin ich wirklich, also ich gehe sehr gerne jegliche Zusammenarbeiten an und experimentiere gerne mit anderen Menschen zusammen bei der Arbeit. Natürlich, ich manipuliere keine Menschen, sondern, im Kontext
Experimente an Menschen werden hier gemacht.
Im Kontext irgendwie eine Gestaltung, eine neue Sache. Und das ist jetzt was, wofür ich brenne, wofür ich irgendwie mit meiner Kunst stehe. Vielleicht ist irgendwie weniger, lege ich jetzt Wert auf ein Produkt, ein Bild zu malen oder ein Objekt zu bauen. Wertvoller ist es irgendwie zusammen umzugehen, zusammen sprechen, diskutieren, sich treffen und so, das manifestiert sich bald in der Öffnung unseres Orten, eines Ortens, ein Atelier, wo, oder ein Studio oder eine Galerie, ich will nachdem, wie man das nennen will, wo sich viele Leute aus verschiedenen Disziplinen treffen werden und miteinander sprechen werden und kommunizieren und austauschen Informationen oder was auch immer, wo viel Neues entsteht.
Zusammenarbeit im Kollektiv, ein ganz zentraler Bauhausgedanke. Und dennoch, auch in dieser eingeschworenen Gemeinschaft gab es immer wieder unterschiedliche Ansichten, selbst bei den großen Themen. Ab 1923 richtete das Bauhaus also seinen Fokus zunehmend auf Technik und industrielle Produktion. Eine Entwicklung, die sich mit dem Umzug in die Industriestadt Dessau noch weiter verstärkte. Diese neue Technikaffinität stieß bei einigen auch auf Kritik. Ja, auf regelrechten Unmut. Lionel Feininger, auch ein Maler-Expressionist, fand es gar nicht gut. Der hat gesagt, diese Dinge zu verbinden, das macht keinen Sinn. Die Techniker würden das auch nicht wollen, dass jetzt da die Künstler mit reinmischen. Und die Kunst, ja, die Kunst ist sowieso speziell und irgendwie hat was Heiliges. Und warte, das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben. Und auch die größte technische Vollkommenheit andererseits kann niemals den Gottesfunken der Kunst ersetzen. Und über das habe ich dann auch viel nachgedacht. Also es gibt diese Hinwendung zur Technik, alle sind sie Fans der Technik, aber die Kunst steht schon immer noch höher. Es ist nicht wirklich am Bauhaus auf Augenhöhe. Es ist schon so, dass man die Technik benutzt zur Inspiration und man will schon auch die Technik für die Serienproduktion, um möglichst viel von der Gestaltung in die Welt zu bringen. Aber die Kunst ist schon immer noch die Königin auf diesem Spielfeld. Was denkst du, wie ist es heute? Denkst du, es gibt heute auch noch so eine Hierarchisierung? Also ich weiß, dass die Kunstszene sich ja jetzt auch wehrt gegen die AI und sagt, ja, nein, und das muss alles genau gekennzeichnet sein. Es gibt jetzt Leute, die mit reiner KI-Kunst in Anführungsstrichen Preise gewonnen haben, wo sie überhaupt nicht wirklich was Eigenes beigetragen haben und es jetzt eine riesige Diskussion um das gibt, wie viel KI ist okay, wie viel ist nicht okay. Du hast ja deinen ganz spezifischen Weg jetzt gefunden.
Aber es gibt ja auch diese breitere Entwicklung, wie man jetzt damit umgeht. Und ich frage mich, ob die Kunst dann irgendwie sich so selbst behaupten will. Oder wie ist jetzt eigentlich dieses Verhältnis?
Wenn ich wusste, was Kunst ist. Aber ich glaube, es gibt keine Definition zu dem Thema. Also erst, ja, du hast sehr, sehr viele Punkte, also sehr viel erwähnt, was für mich relevant oder wichtig wäre. Also nochmal zu Thema Wettbewerb. Ich denke, dass Wettbewerb habt in der Kunstwelt gar nichts zu suchen, denn jegliche Konkurse oder sowas, okay, ich versuche auch irgendwie immer wieder dabei zu sein, aber im Grunde genommen, theoretisch Kunst zu schaffen, um einen Preis zu gewinnen, ist schon ein extrem falscher Ansatz. Also Kunst ist etwas extremst individueller und sollte schon ganz anderes motiviert werden. Und auf jeden Fall, wie immer, es gibt zwei Seiten oder zwei Gruppen von Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, Künstler. Die einen sind dagegen und die anderen sind für. Also ich bin ein Optimist und ich denke, Technologie wird uns weder bedrohen noch im Weg stehen, weiter Künstler zu sein und frei zu denken zu können, Fragen zu stellen, zu spinnen, Utopien zu schaffen. Und umgekehrt wird, wenn nicht als Hilfe, als Werkzeug, auf jeden Fall als Inspiration sein. Denn was AI-Kunst ist, bestimmt nicht die Maschine selbst, sondern der Mensch, wie die AI entweder benutzt wird oder thematisiert wird. Also AI in, oder egal, Technologie im Allgemeinen, kann ein sehr tolles künstlerisches Objekt sein, wenn abhängig ist, in welchem Kontext es benutzt wird oder erwähnt wird. Und Technologie, Kunst und Technik gingen seit eh und je Hand in Hand, denn wir brauchen Pinsel, wir brauchen Leinwände, wir brauchen alles, die Ausdrucksmittel, wir brauchen alle Mittel, um sich auszudrücken, die ohne Technik, ohne technische Lösungen nie bekommen hätten. Ne? Und nach wie vor, klar, das ist ein super komplexes Thema, Technologie, also heutzutage besonders Computing, AI oder Quantentechnologie, das regt uns auf, um Kunst zu schaffen, wird uns garantiert nicht ersetzen. Und wenn dich AI überfordert und ersetzt, das bedeutet, ja, ich will nicht brutal sein, aber du bist nicht bereit. Ja.
Ohnehin, ich habe noch mal mir den Begriff Technik angeguckt und leider spreche ich kein Altgriechisch, aber Techne im Altgriechischen ist wohl eins der aufregendsten Worte in der europäischen Geistesgeschichte, weil das heißt einfach mal alles. Techne heißt Kunst, Handwerk, Technik, so wie wir es heute verstehen, obwohl die alten Griechen hatten halt keine AI, aber du weißt, was ich meine. Es hieß aber auch Geschick und Können. Es heißt eigentlich ein bisschen was von allem. Kunst, Handwerk, wir verwenden ja auch Technik so wie Maltechnik, wie ich etwas tue, die Art und Weise, wie. Und je länger ich dann über das nachgedacht habe, mein Gott, ich bin keine Altphilologin, ich kenne mich damit nicht aus. Und es gibt hunderte Bücher zu diesem Thema, wie man diesen Begriff bei den alten Griechen verstehen kann. Aber interessant ist es schon, dass es im Ursprung ja eigentlich heißt, die Art und Weise, wie ich etwas mache. Also es hat was mit Praxis zu tun, mit Tun und mit der Art und Weise. Und da passt ja auch die Technik, wie wir sie verstehen, rein, weil sie soll ja auch ein Werkzeug sein, wie wir etwas tun, praktisch. Wir benutzen es für praktische Dinge. Und dann steckt Handwerk drin und Kunst. Und je nachdem, ob du Plato fragst oder den oder jenen, erzählen die dir dann eine andere Definition über Techne. Und es gibt dann auch in diesem Begriff wohl schon drin so eine Hierarchisierung, dass die Dinge, die man praktisch arbeitet und die geistigen Dinge, die über dem stehen irgendwie.
Da werde ich den Geist noch nicht dazu reinmischen, denn die Frage, wie du sagst, ist wie. Und der geistige Ansatz kommt dann im Moment, wo wir fragen, warum. Also die Motivation, was uns dann bewegt. Also wenn ich sage, dass AI, künstliche Intelligenz, immer noch nicht kreativ ist, dann eben, weil die Maschine kommt gar nicht auf die Idee, sich zu fragen, warum.
Ah, das ist interessant. Ja. Und so habe ich über das noch gar nicht nachgedacht. Aber das Warum, das stimmt. Das ist immer noch den Menschen vorbehalten, for now.
Zumindest denke ich auch, for now. Und dann, ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass es eines Tages kommt und dass es gibt Prognosen, dass wir tatsächlich diese AGA haben, also die starke AI, anderes genannt, wo die Maschinen deterministisch werden, wo die selbst entscheiden, wann die handeln und so weiter und so fort. Auch dann werde ich keine Angst haben. Aber erstmal dann kommt es zu sowas wie eine kreative Schöpfung einer Maschine. Dann aber werden wir Menschen garantiert nicht in der Lage sein, es zu verstehen, was die Maschine dann, in welchem Moment die Maschine dann kreativ ist oder schöpferisch.
Das denn, könnten dann nur andere Maschinen verstehen. Wird,
genau, denn ich glaube ja auch, dass die Maschinen werden nicht auf die Idee kommen, Kunst zu schaffen nach dem Abbild von menschlichen Produkten.
Mhm. Ja, ja, das macht Sinn, ja. Ja, und dann das, was die am Bauhaus schon gesagt haben, was sie auch vorher am Anfang schon kurz meinten, dass man mit allen Sinnen das Material erleben muss und die Bewegung der Hände und so. Die Sinnliche wird ja eben die Maschine so nie haben. Sie nimmt abstrakte Informationen
an. Da weiß ich auch nicht mehr. Das ist sehr möglich, dass die Maschine ja auch nicht nur die kognitiven Fähigkeiten nachbilden wird, sondern durch ausgestattet, durch eine ausgeprägte Sensorik viel mehr sogar in der Lage wird aufzunehmen, als wir es sind.
Ja, okay, das stimmt, wenn wir mal so weit sind. Ich habe gelesen, momentan ist es einfacher, hochkomplexe mathematische Rechnungen mit AI zu machen, als die Nase zu schneuzen. Weil das so schwierig ist, diese kleinen Bewegungen im Alltag, die wir ganz automatisch machen, die einem Roboter wäre es ja dann. Also das muss im Moment wohl noch sehr schwierig sein, diese kleinen Dinge der körperlichen Bewegung.
Wenn wir wirklich irgendwie nur im Sinn hätten, eine menschliche Kopie nachzubauen, also seine Art Mimikry, dann ja. Aber ich bin immer noch der Meinung, da entsteht garantiert eine neue Qualität durch die Unabhängigkeit von, oder?
Ja, ja. Wenn es dann mal soweit ist.
Es wird spannend.
Es wird spannend, oh Gott, ja.
Warum, oh Gott? Ich freue mich auf dich.
Ja, es stimmt. Du hast recht. Ich bin jetzt eher total optimistisch nach unserem Gespräch oder während unseres Gesprächs, weil du hast ja auch das Wort Angst schon verwendet und das geistert ja auch rum. Die Leute haben Angst jetzt auch teilweise.
Vor dem Unbekannten,
genau,
ja.
Genau.
Aber je mehr wir wissen und wir wissen immer mehr und immer das Wissen ist sehr leicht so zugänglich. Also durch ein Gespräch mit einem Bot, durch ein Gespräch mit einem AI können wir sehr schnell so viel erfahren. Unglaublich.
Ja, das stimmt.
Und die Ängste abbauen. Frag mal AI, ob es gefährlich ist. Natürlich behaupten nein. Nein, es ist
ja natürlich, das muss die AI sagen. Noch, muss ich sagen. Eines Tages vielleicht nicht mehr.
Wohin sich die KI entwickelt, wissen wir momentan noch nicht. Aber es gibt ja auch noch wildere, noch experimentellere Technologien. Zum Beispiel Quantencomputer. Das findet zumindest Roman und arbeitet inzwischen in Zürich bei IBM Research mit QuantenphysikerInnen zusammen. Den BauhäuslerInnen würde das gefallen. Von Anfang an war eine Nähe zur Wissenschaft angedacht. Es gab auch immer wieder wissenschaftliche Vorträge am Bauhaus. Vor allem der zweite Direktor, Hannes Meyer, war ein Fan der Verbindung von Wissenschaft und Gestaltung. Quantencomputer und Kunst. Doch was ist eigentlich ein Quantencomputer? Fragen wir nochmal ChatGPT.
Also, ein Quantencomputer funktioniert ganz anders als ein klassischer Computer. Statt mit Bits, die 0 oder 1 sind, arbeitet er mit Qubits. Und die können beides gleichzeitig sein. Dadurch kann so ein Rechner extrem viele Möglichkeiten auf einmal durchrechnen, was bei bestimmten Problemen richtig mächtig wäre. Zum Beispiel in der Materialforschung oder Kryptographie. Aber so einen voll einsatzfähigen Quantencomputer gibt's bisher noch nicht. Es gibt erste Prototypen, aber die sind noch sehr fehleranfällig und ziemlich empfindlich. Die Forschung macht große Fortschritte. Aber bis das wirklich Alltag wird, dauert's wahrscheinlich noch ein paar Jahre.
Ein extrem komplexes Feld also, das Roman als Künstler betreten hat, nicht als Quantenphysiker. Wie funktioniert so eine Zusammenarbeit?
Ich weiß allgemeines Wissen über Quantencomputer habe ich dann. Ich weiß sogar, was ich da tue. Also das ist auch sehr wichtig, ab und zu. Aber es ist schon faszinierend. Und man wird keine persönlichen Quantencomputer haben, aber es wird sogar ein gewisser Zugang zu den Computern, die da weltweit aufgebaut sind, vielleicht geben, wenn wir klug genug sind. Und es gibt Konzepte, wo man dann eben in der Wolke ein paar Qubits bewegen kann, wenn man ein Problem hat oder ein Problem lösen will. Mhm. Also zurzeit so läuft das. Es gibt ein Konzept von IBM, Qiskit, da konnte ich immer wieder, habe ich den Zugang gehabt und konnte ich ein paar Bilder damit schaffen. Die sind nicht spektakulär, das ist meistens graues Rauschen, aber der Fakt, das ist faszinierend überhaupt mit dieser Technologie der Zukunft und man nennt Quantenphysik als Physik der Möglichkeiten, etwas überhaupt zu tun zu haben. Und das ist alles, was mich sehr neugierig macht und fast glücklich, wenn ich irgendwie da etwas mitgestalten kann.
Aber, also, wenn ich das so direkt fragen darf, Was macht dich daran glücklich, dass es so neu ist, die Zahl an Möglichkeiten? Oder macht dich vielleicht auch glücklich, all das, was du nicht verstehst, das Unerklärliche? Oder?
Ja, jeder ist eitel zum Beispiel. Also ich bin auch eitel, obwohl schon ziemlich kooperativ. Aber mich macht glücklich der Fakt, dass ich eine von den Ersten bin, die etwas machen, was keiner bevor gemacht hat. Mhm. Ja, sorry, aber so ist das ja auch.
Nee, das finde ich so spannend, weil... Ja, da fallen mir aus dem Stegreif Dutzende Künstler ein, der Moderne, der 20er Jahre, die das halt auch so gesehen haben. Wenn es was Neues gibt, gibt es halt auch viel auszuprobieren, viel zu gucken und zu schauen und zu machen, oder? Und neue Spielfelder.
Genau, aber dann, das zieht etwas Wichtigeres nach. Also das bewegt mich irgendwie, eben diesen Experiment anzugehen. Das ist auch sehr viel Arbeit. Also das ist nicht so, dass ich nur Spaß daran habe. Ich bin schon ein ziemlich alter Mann, aber trotzdem, ich muss viel lernen und ich tue es gerne. Und das ist wirklich eine Aufgabe, das ist schon ein Gewinn für mich. Und ich bin der Meinung, dass Künstler sollen von vorne an auch am ersten Front sein und Vorreiter von jeglicher Bewegung, auch in der Wissenschaft sein, damit Sachen nicht böse entgleiten und zum Beispiel die Quantentechnologie nicht nur für Militär genutzt wird oder für Sachen verwendet wird, die uns eher schaden als Nutzen bringt. Und somit jegliche künstlerische Gedanke, auch wenn die chaotisch ist, aber diese Fragestellung, die Fragen, die wir stellen, das hilft schon wirklich den Wissenschaftlern überhaupt zu reflektieren, was sie da tun. Und sogar die entweder ermahnen oder auf Gedanken zu bringen, die etwas zu entwickeln oder an Sachen zu arbeiten, sich für Sachen zu engagieren, die die Menschheit, einfach salopp zu sagen, die Welt besser machen wird, ja? Aber jetzt stottere ich mit meinen.
Nein, gar nicht.
Wirklich um etwas Positives und Wertvolles zu schaffen. Und da ist die künstlerische Art zu denken unglaublich wichtig.
Oh Gott, das hast du so schön gesagt. Mir wird's ganz heiß und kalt. Ja, weil manchmal frage ich mich, was ist denn jetzt eigentlich heutzutage noch wirklich die Aufgabe von Kunst? Vor vielen Jahrhunderten war die Aufgabe von Kunst, zu zeigen, dass Gott allmächtig ist. Und wenn du in die Kirche gehst und du siehst das alles, dann wirst du ganz und so. Und jetzt sind wir in dieser unendlich aufgeklärten Zeit, die postmodern ist und so viel schon erlebt hat und so viel mitgemacht. Und manchmal frage ich mich, was ist denn dann noch die Kunst, außer ein Kunstmarkt, der Milliarden umsetzt. Wo ist denn die gesellschaftliche Aufgabe? Und so wie du das jetzt sagst, dass man dann als Künstler, als Künstlerin Einfluss auf die Wissenschaft nimmt, weil man eben nicht nur dieses völlig zweckbezogene, ist es vielleicht das, dass die Kunst eben nicht nur diesen einen praktischen Zweck hat, dass es eben nicht nur darum geht, die Löcher in der Wand zu verdecken, sondern es ist halt noch mehr als das. Und die Vorstellung, dass uns das auch irgendwie... Ja, vielleicht retten kann vor Technologie.
Overkill.
Ja.
Ja, also das ist meine Hoffnung. Und ich weiß ja auch wirklich nicht, was Kunst ist, ehrlich gesagt. Und also okay, Kommunikation, wir kommunizieren etwas und wir verändern, wir stellen Fragen. Ich weiß, was Künstler machen, aber es gibt keine Definition. Leo Tolstoy hat ein riesen Buch geschrieben, was ist Kunst? Und am Ende... Weißt du auch immer noch nicht, da gab es keine Antwort. Aber ja, ja. Und ich denke ja auch, der wichtigste Aspekt der Kunst für mich ist, etwas zu kommunizieren, was Humanes, Wertvolles, was Positives.
Ich finde sehr schön, was Roman über die gesellschaftliche Aufgabe der Kunst gesagt hat. Und ich möchte diesen Gedanken gern weiterverfolgen. Was kann die Kunst zur Gesellschaft beitragen? In der nächsten Folge stellen wir uns diese Frage in Bezug auf Architektur. Meine Gesprächspartnerin ist dann die Architektin Inken Baller, die mit ihrer ungewöhnlichen Architektur das Berliner Stadtbild sehr geprägt hat. Wir wollen der Frage auf den Grund gehen, wie das Bauhaus mit seiner Architektur auf die Gesellschaft einwirken wollte. Und wie hat sich der Gesellschaftsauftrag der Architektur seitdem verändert? Mehr dazu in der nächsten Folge mit dem Thema Gesellschaft. Stay tuned.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge gibt es am dritten Donnerstag des nächsten Monats bei euren liebsten Podcast-Anbietern. Liked uns, folgt uns, kommentiert und erzählt allen About Bauhaus.